Er zitterte unkontrolliert am ganzen Körper. Sein Mund war trocken, gleichzeitig schwitzte er stark. Er fühlte sich wie ein gehetztes Tier. »Wie hatte es nur so weit kommen können?«, fragte er sich. Es war eine Ironie des Schicksals. Er dachte, jetzt könnte sein neues Leben endlich beginnen. Dabei war es schon vorbei, bevor es überhaupt angefangen hatte. Um ihn herum war überall geschäftiges Treiben, obwohl es erst kurz nach 5 Uhr morgens war. Er konnte durch die Glasscheibe eines Schnellimbisslokals müde Reisende sehen, die sich den ersten heißen Becher Kaffee des neuen Tages gönnten. Telefonierende Manager runzelten mit Blick auf die Uhr die Stirn und spurteten los, um ihren Zug noch zu erwischen. Er stützte die Ellbogen auf die Balustrade und blickte auf die Gleise unter sich. Er hatte eigentlich überhaupt keine Wahl. Sie waren vielleicht längst hinter ihm her. Aber wenn er sich stellen würde, was dann? Wer würde ihm schon glauben? Nochmal Gefängnis würde er nicht durchstehen. Er schluckte und dachte an seine Heimat, die so weit weg war. An die Freiheit, nach der er sich so sehr gesehnt hatte. Wohin konnte er jetzt noch gehen? Er war so in seiner Angst gefangen, dass er die Schritte, die sich hinter ihm näherten, gar nicht wahrnahm. 2 kräftige Hände packten ihn von hinten an den Füßen, sein Körper wurde emporgehoben und er fiel über die Balustrade kopfüber nach unten. Als er mit einem dumpfen Geräusch auf die Gleise aufschlug, ging ein entsetztes Raunen durch die Menschenmenge im Hamburger Hauptbahnhof, die auf den ICE nach Stuttgart wartete. Den Ermittlern bot sich ein Bild des Grauens. Als Kommissar Hinbergen die Tür mit der Nummer 301 im Hotel Alsterblick aufgeschlossen und geöffnet hatte, schlug ihm sofort ein abstoßender und zugleich vertrauter Geruch entgegen. Der Geruch des Todes, der Geruch von Blut. Der Sauerstoff in diesem Zimmer war völlig verbraucht. Der Kommissar nahm den Hauch eines schweren, holzigen Parfums wahr und er verspürte eine bedrückende Enge in der Brust. Die Nachttischlampen brannten, auch das Licht im Badezimmer war angeschaltet. Überall im Zimmer lagen Kleidungsstücke herum. Auf einem kleinen Tisch standen 2 Gläser sowie eine halbgeleerte Flasche Wodka Gorbatschow und eine umgefallene Flasche Sekt einer billigen Marke. Ein Karton mit Kirschsaft lag zerknautscht auf dem Boden. Dort, wo der Saft in den braunen Teppich gesickert war, konnte Hinbergen dunkle Flecken erkennen. Eine Kristallschale lag ebenfalls auf dem Boden. Überall lagen Pistazien und Cashewkerne herum. Der Geruch des Todes war vermischt mit dem Geruch von Angst, modrigen Möbeln und der unerträglichen Backofenhitze dieses Sommertages. Die Fenster waren geschlossen, die Gardinen fast ganz zugezogen. Doch durch einen leicht geöffneten Spalt konnte Hinbergen zwischen den Gardinen direkt auf die Alster blicken. Auf dem glitzernden Wasser tummelten sich dutzende kleine weiße Segelboote. Die Szenerie wirkte grotesk auf den Kommissar. Das Ambiente von Urlaub und Sommersonne passte so gar nicht zu der brutalen Realität, mit der er hier konfrontiert war. Das Bett sah aus wie ein einziges Schlachtfeld. Blutspritzer, große und kleine, waren auf der aprikotfarbenen Tapete über dem Kopfende allgegenwärtig. Die Bettdecken lagen auf dem Boden, die Kissen waren zerwühlt und blutbesudelt. Die weißen Laken waren von Blut getränkt und eine rote Spur zog sich dort entlang, wo das Opfer neben dem Bett zu Boden gegangen war. Was Hinbergen hiermit ansehen musste, war ihm in seiner gesamten, fast 30-jährigen Laufbahn als Polizist noch nicht begegnet und er wusste, diese Bilder würden sich unwiderruflich in sein Gedächtnis brennen. Er würde sie nie wieder loswerden. Das Erste, was er sah, bevor er einen direkten Blick auf das Opfer werfen konnte, waren blutige Darmschlingen, die teils auf dem Boden lagen, teils auf dem Opfer. Ein längeres Stück einer Darmschlinge war in grotesker Weise wie eine Schlange um den Oberschenkel des Opfers gewickelt. Die Szenerie erinnerte Hinbergen auf den ersten Blick an die Laokoon-Gruppe. Er ließ den Blick am Opfer entlang nach oben wandern und ihm drehte sich der Magen um. Hinbergen wandte sich ab und konnte nur knapp verhindern, dass er sein Frühstück nicht auf den Teppich erbrach. Er hielt sich ein Tuch vor den Mund, weil der Gestank so ganz in der Nähe des Opfers schier unerträglich war. Dann wandte er sich erneut dem Opfer zu. Der Kommissar war in Anatomie nicht besonders bewandert, aber er erkannte eindeutig die menschlichen Organe, die zwischen blutigen Gewebefetzen wild verstreut teils auf dem Teppich, teils auf dem unbekleideten Opfer lagen. Eine Niere und den Teil eines Lungenflügels konnte er eindeutig erkennen. Aus dem aufgerissenen Leib des Opfers ragten die Rippenbögen heraus. In dem geschundenen Körper war regelrecht herumgewühlt worden. Hinbergen hatte seinen Kollegen fast vergessen. Doch nun hob er den Kopf und blickte in das entsetzte, aschgraue Gesicht von Kommissar Mittfelder, der mühsam versuchte, einen Satz zu formulieren. »Sie ist ausgeweidet worden«, sagte er leise und mit zittriger Stimme. Obwohl die Kommissare eigentlich nichts berühren durften, bevor nicht auch die Spurensicherung eingetroffen war, konnte Hinbergen nicht anders. Das Gesicht des Opfers, das seitlich verdreht lag, war von seinem langen, schwarzen Haar völlig verdeckt. Hinbergen beugte sich noch weiter herunter und hob das Haar vorsichtig wie einen seidenen Vorhang an. Darunter kam ein ovales Gesicht zum Vorschein, das so gut wie unversehrt war. Die Frau war kaum geschminkt, nur ein wenig Wimperntusche war in einer schmalen, schwarzen Spur die Wangen hinabgelaufen. Zwei große braune Augen blickten ins Leere. Die Tote hatte einen vollen, schön geformten Mund, der leicht geöffnet war, und einen samtigen Teint, selbst jetzt noch, als die Totenstarre längst eingetreten war. Sie war jung, höchstens Anfang 20 und von zierlicher Statur. »Oh mein Gott, warum machen wir eigentlich diesen beschissenen Job?« fragte Mittfelder mit bebender Stimme. »Ich habe keine Ahnung, ehrlich nicht«, antwortete Hinbergen.